Herzlich willkommen zum Weidefleisch.org Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und heute gibt es ein weiteres Kapitel oder einige weitere Kapitel aus dem aktuellen Buch Weidefleisch – Handbuch für Erzeuger und Verbraucher. Weitere Informationen zu diesem Podcast finden Sie im Internet unter weidefleisch.org und unter derfelix.de. Es geht weiter mit Umwelt und Klima. Afrikas Serengeti, die nordamerikanische Prärie, die Steppen der Ukraine und Mongolei, sie gehören heute zu den weltweit ertragreichsten Böden. Entstehen konnten diese artenreichen Lebensräume nur durch Koevolution von Weidetieren mit Gräsern. Rinder sind als Wiederkäuer natürlicher und wesentlicher Teil des Ökosystems Grasland. Sie fördern den Wachstumszyklus der Gräser und die biologische Vielfalt. Die Landschaftspflege durch Weidetiere führt zu gesünderen Böden mit besserer Wasserspeicherfähigkeit, höherer Artenvielfalt der Gräser und Kräuter und zu besserem Klima. Dadurch wird der Lebensraum auch für mehr Insektenarten attraktiver, welche ihrerseits mehr Vogelspezies anziehen. Richtiges Weidemanagement beachtet alle wesentlichen Merkmale des natürlichen Wiederkäuerverhaltens. Joel Salatin fasst diese zusammen als Bewegung, Gruppenbildung und Grasen, im Englischen Mobbing, Moving and Mowing. Essentiell für den ökologischen Nutzen der Rinder ist, die Tiere bewegen sich stets und es kommt nicht zur Überweidung. Es genügt also nicht, die Tiere einfach auf eine Wiese zu sperren. Der Ökologe Alan Savory demonstrierte in mehreren Projekten, geplante Rinderhaltung kann die Desertifikation, also die Wüstenbildung, umkehren. Teile seiner Ergebnisse sind umstritten und die aktuelle Studienlage zeigt, das Konzept funktioniert nicht immer überall auf der Welt. Demgegenüber stehen unzählige positive Ergebnisse und Studien, welche die Wirksamkeit dieser Herangehensweise bestätigen. Pastoralismus, also die Landnutzung durch extensive Weidewirtschaft, könnte das Ende der grünen Sahara verzögert haben. Mit ihrer Studie entkräften Brearley, Manning und Maslin das Dogma der Tierhaltung als grundsätzliche Ursache der Desertifikation in Afrika. Die Untersuchung enthält zahlreiche Verweise auf Quellen, welche diese These untermauern. Damit bestätigen die Autoren den Wert und Nutzen der Weidehaltung zum Schutz des Klimas und der Bodenfruchtbarkeit. Natürlich eignet sich nicht jede Region gleichermaßen für die Rinderhaltung und unterschiedliche Sorgfalt der Anwender bedingt abweichende Ergebnisse. Der häufige Vorwurf, Rinderhaltung führe zur Produktion großer Mengen Treibhausgase und treibe dadurch den Klimawandel voran, trifft nur auf die industrielle Intensivtierhaltung zu. Bei sorgfältigem Weidemanagement hingegen helfen Rinder, unterm Strich Kohlenstoffdioxid zu binden. Extensive Weidehaltung und nachhaltiges Weidemanagement haben das Potenzial, mehr Kohlenstoff zu speichern als jedes andere landwirtschaftliche Verfahren. Das funktioniert mittels Kohlenstoffsequestration durch die Gräser im Boden. Details dazu im Abschnitt Klimabilanz der Weidehaltung. Die Rinder stimulieren das Graswachstum. Das Gras bindet durch das verbesserte Wachstum mehr Kohlenstoff und speichert ihn im Boden als Basis des Humus. Gesunde Böden zersetzen teils mehr Methan, als die darauf weidenden Rinder produzieren. Dichtstickstoffmonoxid, also Lachgas, ein vielfach klimawirksameres Gas als CO2, fällt für Weidefleisch nicht an, wohl aber für Fleisch aus Intensivtierhaltung, nämlich durch die Düngung beim Erzeugen des Futtergetreides. Auch der Wasserverbrauch der Fleischproduktion steht oft in der Kritik. Doch letztlich gibt es keinen Verbrauch, denn das Wasser verschwindet nicht, sondern der größte Teil landet wieder im lokalen Ökosystem und somit im natürlichen Stoffkreislauf. Auch führen die häufig verwendeten Maßeinheiten in die Irre. Der Wasserbedarf je Kilogramm Nahrung ist beispielsweise nicht von Bedeutung. Errechnet man hingegen den Wasserbedarf je Kalorie, denn Menschen benötigen Energie, ergibt sich ein anderes Bild. Hirse liefert lediglich 0,756 Kilokalorien pro Liter, Ziegenfleisch dagegen 1,135 Kilokalorien pro Liter. Das sind Zahlenspiele und die Quellen und zugrunde liegenden Annahmen sind äußerst fragwürdig, zumal gilt, das Wasser wird nicht verbraucht, sondern bleibt im Stoffkreislauf. Zudem ist der Wasserbedarf von Weiderindern um ein Vielfaches niedriger als im industriellen System, denn statt bewässerungsintensiven Getreide fressen sie nur Gras und Kräuter und ihre Ausscheidungen verteilen sich direkt auf der Wiese und wieder im Kreislauf. Ein wesentliches Problem der industriellen Intensivtierhaltung bereitet hingegen die Sammlung der Abwässer der Stallanlagen aus Fäkalien und Urin in sogenannten Lagunen. In dieser hohen Konzentration sind sie ein Umweltrisiko und können nicht direkt in den Stoffkreislauf zurückgegeben werden. Da Rinder auf der Weide durch Gräser und Kräuter mit allen nötigen Nährstoffen versorgt sind, entfällt eine zusätzliche Futterproduktion mit all ihren Folgen. Das beinhaltet das Roden von Regenwaldflächen zum Anbau von Soja und anderen Eiweißquellen zur internationalen Verwendung als Tierfutter. Futter für die Intensivtierhaltung, häufig Soja, Mais und andere Getreide, wächst unter hohem Düngemitteleinsatz, welcher unsere Gewässer belastet und sogenannte Dead Zones, tote Bereiche in Gewässern verursacht. Weiderinder verursachen durch ihr natürliches Futter keine Düngemittelbelastung. Sie können auch auf sonst nicht für die Erzeugung von Lebensmitteln nutzbaren Flächen weiden, wie zum Beispiel Magerrasenwiesen. In diesen Fällen sind sie eine intelligente Nutzung natürlicher Ressourcen zur Ernährung und zugleich zum Erhalt des Ökosystems. Aufgrund besserer Gesundheit benötigen Weiderinder Antibiotika nur in Ausnahmefällen. Die beträchtliche Wasserbelastung durch Antibiotika-Rückstände entfällt entsprechend. Artenvielfalt durch Beweidung. Tierhaltung auf Weiden und in Wäldern erhöht die Artenvielfalt und stabilisiert dadurch unsere Ökosysteme und Lebens- und Ernährungsgrundlage. Große Weidetiere wie Rinder und Pferde schaffen in Hutewäldern bzw. in der Waldweide einzigartige Lebensräume und Nischen für andere Arten. Schmetterlingsarten wie der Zipfelfalter und Heckenwollafter haben hohe Ansprüche an ihre Umgebung. Arten wie sie benötigen zur Ablage ihrer Eier geschnittene oder von Großtieren verbissene starkstämmige, tiefwüchsige Schlehenbüsche. Die großen Weidetiere verursachen positive Verwüstung, sogenannte Devastierung. Durch Verbiss und Vertritt eröffnen sie winzige Risse im Ökosystem, die anderen Arten neue Lebensräume bieten. Beweiden sie Ufer und Röhrichte, erwärmt sich durch den stärkeren Lichteinfall das Wasser zur Laichzeit im Frühjahr stärker, was für die Laich- und Larvenentwicklung von Vorteil ist. Durch das Zurückdrängen des Schilfes kann Lebensraum für die Sumpfschrecke entstehen. Kürzere Süß- und Sauergräser im Uferbereich verbessern die Lebensbedingungen von Wechselkröten. Dadurch gewinnen die Bestände von Grünfrosch und Laubfrosch, Gelb- und Rotbauchunke, Kreuzkröte, Moorfrosch und Kammmolch. Selbst der Viehtritt hilft den Amphibien. Er bildet Kleinstgewässer, einen Rückzugsraum für Frosch und Co. Auch die Huftierpfade bilden einen besonderen Lebensraum für Laufkäfer und Stechimmen. Weidetiere transportieren in ihrem Fell Pflanzensamen, Früchte und Sporen, sogar Reptilien, Käfer, Wanzen, Spinnen und Schnecken über weite Strecken und helfen so bei deren Verbreitung. Je nach Region und Jahreszeit haften im Fell eines Schafes bis zu 8500 Samen von 57 Arten, können dort 100 Tage verbleiben und werden so über hunderte Kilometer transportiert. Ihr Kot bietet Lebensraum für zahlreiche Dungkäfer, die ihrerseits Futtergrundlage für bellrote Vogelarten wie die Blauracke sind. Einige Fledermausarten wie die große Hufeisennase sind auf solche Käfer angewiesen, die vom Dung der großen Pflanzenfresser leben. Diese Tiere leiden direkt und indirekt durch den Einsatz von Parasitenbehandlungsmitteln bei Rindern, da der Kot von behandelten Tieren kaum durch entsprechende Käfer besiedelt wird und besonders junge Fledermäuse durch die Medikamente bedroht sind, die sie mit der Nahrung aufnehmen. Auch viele Vogelarten erscheinen in den neu entstandenen Weidelandschaften. Wachtelkönig, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Grauammer, Heidelerche, Dorn- und Sperbergrasmücke, Braun- und Schwarzkehlchen, Raubwürger, Rebhuhn und Wachtel. Diese zeigen sonst großräumig einen dramatischen Rückgang. Das war's für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es um den Sinn der Artenvielfalt, wofür sie wichtig ist. Weitere Informationen über diesen Podcast finden Sie im Internet unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.